Es ist 21.30 Uhr, ihr hört Pi-Radio und es folgt Radio Sterni.
88.4
Pi-Radio. Korrekt ist korrekt. Wollt ihr jetzt alles kaputt machen? Haha. Das ist aber komisch. Pi-Radio. Korrekt ist korrekt.
Pi-Radio.
Guten Morgen, guten Morgen.
Oi, oi, oi.
Salut, on est jeudi, c'est Radio Sterni, das Rest der Sendung machen wir aber auf Deutsch. Und heute, wir sind vier um diesem Tisch, Pierre und wer sonst?
Ja, hallo Pierre, ich bin Sami und Jack ist auch da.
Ja, hallo und wir haben heute einen Gast.
Ja, hallo Mascha.
Hallo.
Ja, vielleicht kannst du schon ganz kurz sagen, wo... aus welchem Bündnis du kommst?
Ja, ich bin heute spontan hier und ich komme aus dem Großereignis der letzten Woche, dem Bündnis gegen Zwangsräumung.
Genau, weil wir wollen heute zurückkommen auf was letzte Woche, letzte Donnerstag in Kreuzberg gelaufen ist mit dieser Zwangsräumung in der Lausitzer Straße und auch die ganze Mobilisierung und Blockade und alles, was da auch gelaufen ist. Ja, darüber.
Und ich glaube, wir fangen mit einer kleinen Tonaufnahme von diesem Moment, um die Atmosphäre zu geben.
Bin genau, das ist eine wie, eigentlich ist es der Ton von einem Video von Left Vision und die kann man auch im Internet finden und sehen, aber man kann auch das ganz gut jetzt zuhören.
Berlin-Kreuzberg, 14. Februar. Noch vor 6 Uhr sperrt die Polizei die Lausitzer Straße ab. Vor dem Haus mit der Nummer 8 haben sich hunderte Menschen in einer Sitzblockade versammelt. Das Aktionsbündnis gegen Zwangsräumung hatte mobilisiert, um eine Zwangsräumung zu verhindern. Wegen einer zu spät überwiesenen Nachzahlung hatte der neue Eigentümer der Lausitzer Straße 8, Familie Gülboll, erfolgreich rausgeklagt. Nun soll die Wohnung der Familie zwangsgeräumt werden. Zum dritten Mal. Der erste Versuch war im Oktober vergangenen Jahres durch Nachbarinnen und Nachbarn verhindert worden.
Ich komme aus dem Prenzlauer Berg und habe mich da mit einem Vermieter in der Wolle. Der macht nichts in der Wohnung, aber die Mieterhöhung, die schickt er immer. Und dann bleibt mir nur über, mich gegen Mieterhöhung zu wehren. Nicht etwa, dass der Vermieter was draufkriegen würde, wenn er zu viel verlangt. Nee, ich muss mich dauernd wehren. Ich muss eine Rechtsschutzversicherung bezahlen, damit ich mir so
ein paar...
Unter Einsatz von Pfefferspray und Faustschlägen wurde die Räumung schließlich durchgesetzt.
Bei mir haben sie es auch schon versucht, mich rauszutreiben aus meiner Wohnung, weil ich schon hier über 10 Jahre wohne, also nicht so viel Miete bezahle. Ist doch klar, was hier vorgeht.
Dass Wohnungen freigeräumt werden, um die überzogenen Profitinteressen des Kapitals durchzuhauen, dann wundert mich das auch nicht, dass ich eine Wohnung finde. Ja, und dann hier das nochmal so zu sehen, wie gewalttätig das mittlerweile auch abläuft, diese Konflikte im Wohnraum, das ist einfach nur total pervers.
Ich bin selber meine Wohnung verloren, wegen dem Profit, wegen dem Geld. Ich bin jetzt unglücklich in meiner Wohnung, weil ich im fremden Ort, ich bin ganz alleine. Ich habe gesagt, du musst einfach dahin gehen. Du musst wenigstens mit deinem Körper da Unterstützung machen.
Gedrückt, es gab eine Situation der Enge und plötzlich bekamen wir Pfefferspray, eine ganze Salve ab und ich hab geschrien, es war ein unglaublicher Schmerz und ich fühlte mich wie blind für einige Momente und suchte dann Weg ins Freie und irgendeine Hand hat mich dann auch rausgezogen. Da wurde ich dann gleich zum Sanitäter gebracht, der dann meine Augen behandelt hat.
Ob wir Zwangsmittel eingesetzt haben, weiß ich zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht. Der Einsatz ist noch nicht beendet. Das müssen wir prüfen, ob das wirklich ist.
Über einen Hinterhof der angrenzenden Widerstraße verschafften sich Polizei und Gerichtsvollzieherin Zugang zum Haus.
Ja. Als so viele Jahre, wir haben für Deutsche gearbeitet, wir haben alles mitgemacht, aber leider, wir haben keine Chance. Meine Sohn rausgeschmissen mit 3 Kindern, jetzt ist dachlos.
Also um 6 Uhr haben wir einen lauten Knall gehört und dann haben wir auch mitgekriegt, dass die Polizei über die Wiener Straße 13 den Zaun aufgeschnitten hat und die Tür eingebrochen und so in unserem Treppenhaus und im Hof gekommen sind. Dann bin ich runter und da war die Gerichtsvollzieherin dann da, hat mich angesprochen, ob ich der Mieter bin und ob ich bereit bin, den Schlüssel abzugeben. Ansonsten würde sie ihn gewaltsam öffnen. Da habe ich ihr den Schlüssel übergeben und habe ihr nochmal meine Meinung gesagt, dass das hier ungerecht ist, was hier passiert.
Es waren viel mehr Leute da, als ich zum Beispiel erwartet hatte. Die Öffentlichkeit, die da war, fand ich auch relativ enorm, dass überhaupt für das Thema halt weiter irgendwie Sichtbarkeit bekommt. Und also ich finde, das Wichtigste ist zu sagen, es war am Ende ein Hubschrauber in der Luft. Bei 22 Zwangsräumungen in Berlin am Tag, wenn wir es schaffen, dass einmal in der Woche der Staat so einen Aufwand hier anfahren muss, das werden die nicht durchhalten. Und deswegen muss es einfach weitergehen, weitere Zwangsräumungen verhindern, dann wird es irgendwann auch ein politischer Erfolg werden.
Ja. Für die Solidarität möchte ich mich auch bei allen Menschen bedanken, die da sind. Und ja, der Kampf geht auf jeden Fall weiter gegen diese Ungerechtigkeit. Ja.
Genau, also das war vielleicht jetzt ganz eine ganz kurze Zusammenfassung von verschiedenen Sachen und von was da gelaufen ist und von der Stimmung im Allgemeinen so. Ja, also ich kann darüber auch nicht viel erzählen, weil ich nicht da war. Also ich muss nur einfach gucken, was es für Tonaufnahme gibt oder Video oder Erzählungen von anderen Menschen. Und ja, darüber wollen wir heute ein bisschen mehr sprechen. Und willst du vielleicht gleich dazu was schon sagen? Oder?
Also zu dem. Ich bin jetzt ganz gerührt nochmal von den O-Tönen, weil es war ja auch eine riesige Anspannung für uns, so viele Zeit vorher eine Infrastruktur zu organisieren, um Leute einzuladen auf eine Blockade. Es war ja so erstmalig in Berlin und wir wussten ja echt nicht, wie viele kommen werden. Und ihr könnt euch vielleicht vorstellen, viele von uns waren schon die ganze Nacht dort. Und wir wussten natürlich, wir hatten plakatiert und diese Plakate, wir hatten, ich weiß nicht, wie viele Tausende. Wir mussten immer nachbestellen, weil die so schnell weg waren. Und ja, ich war zum Beispiel bei der Berlinale. Sue Friedrichs aus New York hat dort einen Film gegen Gentrification vorgestellt. Und wir haben sie angesprochen und sie war übrigens auch dort in der Blockade. Also überall, wo man hinkam, gab es so ein Feedback, aber wir waren völlig unsicher und es war total aufregend für uns. Wann kommt die Polizei und wie viel kommen? Und dann, ich habe ein paar Stunden doch geschlafen und bin früh wach geworden um 5:30 und viele Leute waren da und jemand sagte zu mir, du musst rausgehen, die Menschen strömen. Und dann bin ich rausgegangen im Dunkeln, übernächtigt natürlich und wirklich, die Menschen sind geströmt und jemand sagte, so, wir wollen das schon mal üben. Und wir hatten ja echt eine super Infrastruktur durch die Unterstützung vieler Gruppen. Wir hatten einen Live-Ticker und Späher im ganzen Stadtgebiet, also auch Nachbarinnen und so, die gesagt haben, wir rufen an, wenn wir was sehen. Und dann ging ein Anruf bei jemandem ein, ja, die Polizei fährt Wassertorplatz los. Und auf einmal ging das so schnell, es kamen wirklich, ich weiß nicht, 20, 30 Wann, die Straße war voll, die stiegen aus. Und alle Leute saßen aber da. Und ich glaube, es war echt so der erste Punktsieg für uns, weil damit haben sie nicht gerechnet. Sie haben angefangen, mit Pfefferspray sofort zu räumen. Und es waren so viele Fotografen schon da. Und es gab ein riesiges Blitzlichtgewitter und natürlich viel Geschreie. Und sie haben dann davon abgelassen. Und diese Blockade stand ja auch bis zum Schluss. Und ich bin jetzt irgendwie ganz gerührt, weil das war ja auch die Mutti von Ali, die gesprochen hat. Und es war auch Nurja Şengiz, die gerade gesprochen hat. Die erste Frau, bei der es überhaupt dazu kam, dass wir da ein Bündnis geschaffen haben. Und ja, ich bin noch ganz überwältigt, das jetzt zu hören.
Kannst du vielleicht ein bisschen erklären, so wie der Bündnis so angefangen hat und seit wie lange ihr organisiert diese Blockaden und so?
Ja, das kam so irgendwie so eins zum anderen. Das war jetzt gar nicht so strategisch, dass man so gedacht hat, okay, wir langweilen uns, was sollen wir tun? Im Gegenteil, wir haben schon viele, einige von uns, ein Notruftelefon für Leute gehabt über viele Jahre. Und zwar, wer Hartz IV bekommt, da heißt das ja nicht Miete, sondern Kosten der Unterkunft. Und wer jetzt am Radiosender sitzt und sowas kennt, der kennt dann auch das Schreiben. Da steht nämlich drauf, wir fordern Sie auf, die Kosten Ihrer Unterkunft zu senken. Da könnte man ja drauf kommen, wow, ich kann meine Miete senken, weiß das mein Eigentümer schon, ist der enteignet? Nein, die meisten Leute denken, es ist ein Fehler. Und sie riefen dann bei uns an und haben gesagt, wie soll ich das machen? Wie soll ich denn meine Miete senken? Und wir dachten anfangs vor 7 Jahren, wir könnten mit so einem Notruftelefon den Leuten sagen, ja, das wissen wir auch nicht, das ist alles ungerecht, kommt zu unserer Initiative. Und da haben wir wirklich viele Jahre Sozialarbeit gemacht. Da waren wir auch so ein bisschen irritiert, weil wir sind ja doch, oder ich zum Beispiel, keine Sozialarbeiterin, sondern eine politische Aktivistin, die grundsätzlich was ändern möchte an diesen Dramen. Und dann waren wir schon ziemlich verzweifelt, weil wir eben doch diese Not der Leute am Telefon verstanden haben. Aber wir wollten dann auch manchmal sagen, okay, aber wenn es bis zur Zwangsräumung kommt, wir kommen mit unseren Freunden. Aber da mussten wir einfach feststellen, die meisten Leute haben dann so eine Angst vor der Zwangsräumung und es greift, dass die denken, sie sind schuld, ne? Was so immer in den Medien und ihr kennt das. Und dann waren wir eigentlich ziemlich verzweifelt und haben, naja, ihr kennt das ja, Demos und mal ein Haus besetzen und so, aber da ist ja dann doch immer so, ja, das sind ja die Politinix und haben die nichts zu tun, sollen die mal arbeiten gehen. Und dann auf einmal, das war jetzt, ist noch nicht so lange her, vor einem Jahr ungefähr, da hat jemand zu mir gesagt, am Maybachufer 18, da hat eine Frau Plakate angehängt und da stand eben drauf, ihr könnt mich hier raustragen, ich will hier nicht raus. Und dann haben wir Kontakt aufgenommen, haben gewunken und so, die hat uns reingebeten und dann haben wir so das Drama gemerkt, ne? Also ja, sie ist, ich meine, wir wissen es alle, es gibt keine Wohnung mehr, das Drama ist ja oft, liegt auf der Straße, aber es war die erste, die gesagt hat, sie hat gesprochen gerade auch in dem Video, ich könnte mich raustragen, ich brauche das hier, ne? Sie ist auch behindert und sie lebt hier auch schon Jahre, hat 2 Kinder großgezogen, das ist mein Netzwerk, es gibt keine Wohnung und so. Und dann haben wir gesagt, gut, wir können das nicht ändern. Sie dachte erst, wir sind Sozialarbeiterin, ne? Aber wir haben viele Freunde und wir arbeiten dann mal als Gruppe, wir machen ein Bündnis und dann wurde das relativ ganz groß. Und da kam Ali auch schon das erste Mal zum Bündnis. Also er wusste schon, dass die Sache sich zuspitzt. Aber
also Ali ist genau, von der Familie.
Genau, Ali Gülbül, also wo wir letzte Woche da bei der Blockade waren. Und es ging irgendwie wie so ein Lauffeuer. Also wir sind wirklich ein Riesenbündnis, wo Leute eben auch Gruppen oder Netzwerke im Hintergrund haben. Und das, ich glaube, es ist wie so ein Funken gewesen, da auch in Kreuzberg. Ich meine, das war die Hausbesetzer-Szene vor 30 Jahren. Ne? Die autonomen Sanitäter haben zum Beispiel mitgemacht. Das sind aus der Besetzerzeit, die haben auch gesagt, oh super, dass mal was passiert. Und ich glaube, es ist in dieser Ohnmacht, in der wir alle sind, wie so ein Funke, solidarisch zu sein und da auch irgendwie einfach etwas zu machen. Ne?
Und diese Bündnis, also seit wann gibt es das? Was, 2, 3 Jahren? Oder?
Nee, das ist jetzt einfach immer größer geworden. Ich meine, in dem Bündnis sind ja auch Stadtteilinitiativen. Wir kennen uns ja auch und sind auch vernetzt, hatten auch diese große Mietenstopp-Demo ja organisiert, also mit vielen anderen. Aber das ist ja an sich schon gegen steigende Mieten ein Bündnis. Wir sind vernetzt. Dieses Bündnis ist dann so ganz einfach entstanden und ganz schnell immer größer geworden. Leute kommen und haben dann, wie gesagt, auch was im Hintergrund, also auch jetzt hier für diese Blockade. Wir sind ein richtiges Aktionsbündnis. Also Da gibt es auch keine Abgrenzungen oder Labelpolitik, wie man das nennt. Da, du bist von einer Gruppe da, da ist ein Label. Ne? Sowas gibt es gar nicht, sondern das wollen wir verhindern. Und wir haben auch nicht mal sowas wie ein Delegiertenplenum, wo man sagt, es kommt immer einer und ihr tragt das zurück, auch gar nicht. Sondern Leute sitzen da, das sind auch Privatpersonen, das sind auch Nachbarinnen, aber es sind eben auch Leute wie die Regenbogenfabrik, ne? Die dann eben Infrastruktur im Hintergrund hat oder wenn wir eben Plakate jetzt, da war nie ein großer Plan, wer plakatiert wo, sondern okay, an den vier Stellen legen sie, wow, nach 5 Tagen, wir haben keine Plakate mehr, ne? Und das hat mit diesem Hintergrund zu tun.
Vielleicht können wir, bevor wir dann zurückkommen auf den Tag von Donnerstag, von letzten Donnerstag und die ganze Geschichte dahinter, vielleicht können wir erstmal noch eine Musik hören.
Okay. Also, ich glaube, ich habe das noch nie, vielleicht schon einmal auf die Radio gespielt, Kenny Arcana. Das ist so eine Hip-Hop-Sängerin aus Marseille mit einem Lied, die heißt La Rue nous appartient, also die Straßen gehören uns. Und ja, das passt, glaube ich, zum Thema ziemlich gut und gibt immer Energie.
Pour vraiment le peuple voir, divisé dans la peur, trop renfermé sur nos mères, telles qu'ils s'aiment et dont les fruits nous arrivent en pleine gueule. Ces mêmes bourreaux qui viennent taper sur nos crânes, et entre nous, on se déverse tout le poison de nos drames. Ça tord dans la rue, supporte tous les malheurs, pendant que des bâtiments sont vides, donc pour prendre de la valeur. Ça expulse des familles, des vieux, des enfants, entre cartes de CRS et caméras de surveillance. Quelques années ont suffi pour aseptiser nos ruelles, apartheid social et culturel. Aujourd'hui, les fachos s'affirment, aiment nous humilier. La ville n'est plus au peuple, mais aux marchands d'immobilier. Fonds spéculatifs, les appétits deviennent tarés. Depuis que la guerre aux pauvres est déclarée, expulsés de nos villes, comme expulsés de nos vies, on ira occuper la rue, comme tous les immeubles vides. On ira affronter l'abus qui sévit et va trop loin. On se laissera pas voler la rue, car la rue nous appartient. Ils veulent dessiner l'apartheid, on dessinera le maquis, on ira se réapproprier tout ce qu'ils ont pris pour acquis. Sans logis, sans papier, sans rêve et sans droit. Solidarité, on est ensemble, c'est le front des sans-voix. Tirer de nos quartiers populaires, c'est des bandes qui poussent à la place. Nous ghettoïsent, nous font la guerre pour nous envoyer à la casse. Les cow-boys sont armés, prennent goût à ta base. Veulent faire déborder le vase pour mieux nous voir boire la tasse. C'est le nouvel ordre qui tape jusqu'à nos quartiers. Police featuring Air France, si jamais t'as pas de papier. Babylone construit son empire sur nos misères. Depuis que les droits de l'homme sont morts lors d'une bavure policière. Génération bouc émissaire, mégots de jeunes sous le préau écrasé. Mais qui n'a pas dit son dernier mot. 2008, injustice, y'a que des murs et des tensions. Des familles, même des enfants, enfermés en rétention. Survivre dans ce merdier est devenu un mode de vie. Des SDF qui crèvent dans le froid devant des immeubles vides. La guerre aux pauvres est officielle. Dites-leur ça va trop loin, pas d'apartheid. Dans la rue nous appartient. Expulsés de nos villes, comme expulsés de nos vies, on ira occuper la rue, comme tous les immeubles vides. On ira affronter l'abus qui sévit et va trop loin. On se laissera pas voler la rue, car la rue nous appartient. Ils veulent dessiner l'apartheid, on dessinera le maquis. On ira se réapproprier tout ce qu'ils ont pris pour acquis. Sans logis, sans papier, sans rêve et sans droit. Solidarité, on est ensemble, c'est le front des sans-voix. Qu'ils ont le chiffre, qu'on a le nombre, et que la rue nous appartient. Mesures européennes, réhabilitation, synonyme d'expulsion et d'aseptisation. Syndicats, collabos qui jouent le jeu de la drague, pendant que le chaos social est étouffé à coups de matraque. Une populace qui se voit la face, mais jusqu'à quand? Et ces putains de médias vendus qui ne connaissent que la propagande. Des flics violents qui aiment provoquer les jeunes. Gouvernement fasciste qui nous en met plein la gueule. Des fonds de pension privés qui rachètent des quartiers entiers. Qui virent ses habitants sans prendre la peine de reloger. Sans papier, humilié par les gardiens du chaos. Compagnie aérienne, complice de la nouvelle Gestapo. Trop de collabos pour les charters de la honte. Fichage ADN, coups et blessures et déportations. J'appelle à la résistance, mobilisée sur le terrain. Désobéissance, car la rue nous appartient. Expulsés de nos vies, comme expulsés de nos vies. On ira occuper la rue, comme tous les immeubles vides. On ira affronter l'abus qui sévit et va trop loin. On se laissera pas voler la rue, car la rue nous appartient. Ils veulent dessiner l'apartheid, on dessinera le maquis. On ira se réapproprier tout ce qu'ils ont pris pour acquis. Sans logis, pays sans papier, sans rêve et sans droit. Solidarité, on est ensemble, c'est le front des sans-voix.
C'est le front des sans-voix. Le front de ceux qui ne veulent plus se laisser faire face au fascisme institutionnel. Voilà l'esprit du maquis, mon frère. Résistance sur le terrain contre leur politique d'apartheid. Car la rue nous appartient et parce que nos vies nous appartiennent.
Ja, wir sind wieder da mit Mascha aus der Bündnis Zwangsräumung verhindern. Und ja, wir haben noch ein paar Fragen zu dir. Ja, also so das war eine Räumung, aber das war nicht das erste Mal, dass ihr das probiert zu verhindern. Und das hat manchmal geklappt. Mhm. Kannst du uns ein bisschen erzählen vorher, was ihr gemacht habt, also als Aktion und so?
Ja, also das ist ja nicht so, dass wir jetzt gedacht haben, wir sind hier auf Krawall gebürstet und haben mal Lust, ob wir stärker sind als die Polizei. Gar nicht. Im Gegenteil. Also wir fanden ja auch anfangs, oh Gott, was für ein Drama, warum kommt es bis zur Zwangsräumung? Natürlich wissen wir alle, wie schwierig es ist, noch eine Wohnung zu finden. So ist es nicht. Aber so ein bisschen hat ja auch Zwangsräumung so einen Anschein von, kriegt jemand seine Geschichte nicht geregelt, seine Dinge. Ne? Also ich habe das ja natürlich schon geahnt durch das Notruftelefon, dass es nicht so ist. Aber natürlich arbeiten wir vor allen Dingen, wenn jemand zu uns kommt und da steht eine Zwangsräumung bevor, das hat sich dann auch schnell rumgesprochen, dass es so ein Bündnis gibt, gucken wir, ob noch was zu regeln ist. Und zum Beispiel Cotti und Co., da gibt es ja das Camp der Cotti und Co-Mieter, da kam dann Sami und sagte, ja, oh, er hat jetzt hier eine Zwangsräumung und so, drei Kinder, migrantischer Hintergrund. Und dann versuchen wir eigentlich immer mit den Verantwortlichen erstmal auf eine bestimmte Art ins Gespräch zu kommen. Also wir gehen da nicht so ganz als Bittsteller hin und machen eine Eingabe, sondern bei Sami war es eine Wohnung der GSW. Die GSW ist eine ehemals städtische Wohnungsbaugesellschaft, wo die Häuser der Stadt reingegeben wurden. Also im Prinzip hat die Stadt das dort verschenkt, weil die ist mittlerweile privatisiert und an die Börse gegangen. Und seitdem sie an der Börse ist, spekuliert sie und hat auch wirklich Millionen Gewinne. Und die kommen natürlich irgendwo her und sie erhöht dann die Miete. Und Sami geht arbeiten, aber er kriegt so wenig Geld, dass er Aufstocker ist. Also er muss noch begleitende Sozialtransferleistung. Und dadurch wird die Miete auch ein Stück übernommen. Und deswegen kann er natürlich eine Mieterhöhung nicht mitmachen. Und er hat dann auch so in seinem vielleicht fast naiven Auffassung gesagt, ich zahle auch nicht mehr, als ich kriege. Wie soll das gehen? Dadurch wurde er Mietschuldner und so weiter. Und dann sind wir da so als kleine Gruppe zur Geschäftsführung der GSW und haben da schon ziemlich energisch gesagt, was wir davon finden. Und ich glaube, das hat die Verhandlungsbereitschaft erhöht. Und dann hat der Bürgermeister noch sich eingemischt und da ist die Räumung vom Tisch. Und im anderen Fall, das war ein altes Ehepaar in der Lübner Straße, auch WBM, Wohnungsbaugesellschaft, die wollten die unbedingt raus haben, weil sie die Wohnung teurer vermieten wollten, haben denen aber eine angeboten, die kleiner war und genauso teuer. Ja. Und da haben wir ein Sit-in gemacht bei der WBM, ne? So klassische Form aus der Vergangenheit. Also hingehen ins Foyer, alle hinsetzen, Zeit mitnehmen und ins Gespräch kommen. Wa? So finden wir blöd und was macht ihr da? Und ihr seid eine städtische Wohnungsbaugesellschaft, ihr habt einen Auftrag und so. Und ja, die kamen, waren auch gesprächsbereit und haben das auch zurückgenommen. Also wir versuchen schon auch die Verantwortlichen zu konfrontieren mit ihrer Verantwortung und mit dem, was wir da tun. Und natürlich Grundkonsens ist, Wohnung ist zwar eine Ware, aber das finden wir an sich schon scheiße, ehrlich gesagt. Ich bin ja persönlich für Enteignung. Aber grundsätzlich geht es einfach erstmal darum, ihr könnt hier nicht jede Spekulation um jeden Preis durchziehen. Also da ist jetzt mal Schluss.
Also es gibt schon andere Aktionen, die nicht, also nicht Blockade sind, die dann auch Erfolg haben können, bevor man dazu...
Genau, also Blockade ist für uns quasi das letzte Mittel gewesen. Wir sagen ja auch, die Zwangsräumung ist der gewalttätige Akt der Verdrängung, weil wir finden, es wird immer über Gewalt geredet, die geht ja sowieso eigentlich, wenn über Sachen, ne? So mal irgendwie eine Scheibe oder so. Aber die Zwangsräumung, das ist wirklich strukturelle Gewalt des Staates, weil der Staat schützt einfach die Eigentümer und das weiß, glaube ich, jeder Mieter mittlerweile. Die Mieterrechte sind die letzten Jahre so zurückgefahren, ja. Also noch vor 10 Jahren, wenn du Mietschulden hattest, konntest du noch zum Zeitpunkt, wenn die Gerichtsvollzieherin kommt, einfach die Schulden sozusagen ihr geben und dann warst du nicht zwangsgeräumt, ne? Heutzutage ist schon, wenn das Jobcenter direkt zahlt, das war so ein Fall in der Thulestraße in Pankow, und dann ist ein Kontowechsel oder irgendeine Unstimmigkeit und das Amt kennt ja nicht den Briefverkehr von dir mit dem Vermieter, ne? Und aus dieser Differenz kommen dann schon mal Mietschulden und dann gibt's kein Zurück. In der Thulestraße war halbes Jahr zwischen Kündigung, fristloser Kündigung und Räumung. Ja. Und da entsteht, wenn man dann noch hört, dass da ein Bauantrag ist, das ganze Areal wird Luxuswohnen, dann kennt man die Kraft von Anwälten und Spekulationen. Ne.
Ja, und bei der Familie Gülbel?
Ja, ja.
In der Lausitzer Straße ist es dann anders gelaufen. Und was ist vielleicht die Geschichte dahinter?
Ja, oder? Das ist auch eine so ganz dramatische. Und da haben jetzt manche Journalisten auch schon gesagt, den habt ihr aber gut gecastet, weil das ist irgendwie so ungerecht. Ne? Wobei aus meiner Sicht ist jede Zwangsräumung ungerecht. Also diese RTL-Geschichte mit Mietnomaden und die armen Eigentümern. Also in Berlin findet die nicht statt, weil du mit 50 Leuten eine Wohnung besichtigst und 1000 Nachweise haben musst, dass du das zahlen kannst. Ne? Aber bei Ali war es jetzt besonders dramatisch, das kann man sagen. Ali gehört ja zu denen, also migrantischer Hintergrund, Gastarbeiter praktisch ehemals, ne? Also Migranten zweiter Generation. Als damals die Eltern kamen, durften die ja nur in Kreuzberg ansiedeln. Ne? Gastarbeiter damals in erster Generation durften nur in Kreuzberg. Das war Stadtrandlage wegen der Mauersituation. So. Und Ali ist also aufgewachsen dort im Kiez. Und die haben sich dann im Hinterhof eine Wohnung genommen, haben dann Kinder gekriegt. Ne? Und die war in einem katastrophalen Zustand. Die haben sie selbst ausgebaut, 20.000 D-Mark reingesteckt und ganz viel Power. Und da hatten sie die Absprache, dass die Wohnung keine Mietsteigerung wegen Sanierung hat. Und der Eigentümer hatte ihnen sogar gesagt, wenn sie mal Geld haben und so, sie können die vielleicht langfristig sogar mal kaufen. Andere in dem Haus, Nicht-Migranten, haben sich das schriftlich geben lassen. Ich komme jetzt aus dem Osten, bei uns galt auch mehr das Wort. Ne? So, wir haben auch nicht alles schriftlich gemacht. Also insofern kann ich das gut nachvollziehen. Und dann, der Eigentümer war dann aber selber irgendwie in eine prekäre Situation oder Insolvenz oder irgend sowas, musste verkaufen. Und der André Franell, der es gekauft hat, der hat das einfach nicht akzeptiert. Ich meine, der hat andere Mieter schon rausgesetzt und der hat es drauf angelegt. Und Ali hat das gar nicht eingesetzt. Hat die Mieterhöhung nicht gezahlt, prozessiert, also der Eigentümer. Dann hat der Eigentümer gewonnen und Ali hat die Miete nachgezahlt, aber nicht in der Frist. Er dachte, er kriegt dann nochmal eine Mahnung, aber er hätte nach Urteil sofort vorzahlen müssen. Und wegen der Fristversäumnis ist dann diese fristlose Kündigung durchgegangen, weil das Gericht gesagt hat, ja, er hätte das eben wissen müssen. Und andererseits, dem Eigentümer ist nicht weiter zuzumuten, das Mietverhältnis fortzusetzen, wegen der Fristversäumnis. Also da siehst du einfach, auf welcher Seite die Gerichte sind. Ne? Und das fanden wir natürlich besonders. Also ich meine, jede Zwangsräumung, glaube ich, hat eine Geschichte, die man als Drama auch erzählen kann. Aber hier ist so alles ungerecht. Ne? Und ja, da musste man einfach davor stehen.
Und die erste Räumung sollte eigentlich schon letzten Herbst stattfinden.
Ja, die war am 22. Oktober. Damals haben wir uns, glaube ich, auch noch nicht so viel zugetraut. Ich meine, das war jetzt schon ein öffentlicher Event auch, ne? Und ich meine, so direkt in Konfrontation mit der Polizei ist ja auch nicht so jedermanns Sache. Und muss man ja auch Mut haben und überhaupt so einen Rechtsakt auch dem entgegenstehen. Deswegen haben wir da mehr so in Nachbarinnen und politische Aktivistinnen so direkt gesagt, da ist eine Räumung, kommt noch hin. Ich meine, viele kennen auch die Berichte aus Spanien. Ne? Und da haben wir ja tatsächlich uns einfach davor gesetzt, waren dann auch auf einmal 200, glaube ich, oder sogar mehr. Und da kam einfach die Gerichtsvollzieherin und das war der zu viel. Ich meine, die wurde auch begrüßt mit Hau ab und so und keine Rendite mit der Miete und die Häuser denen, die drin wohnen und so. Wir haben gedacht, sie ruft die Polizei. Ja? Und da war dann irgendwie so, wow, sie geht. Toll. Ja, die erste haben wir verhindert. Und die zweite wurde ja aus formellen Gründen abgesagt. Da wissen wir natürlich nicht warum, aber da haben wir dann aufgerufen zur großen Blockade. Und ich meine, die Gerichtsvollzieherin macht ja dann Amtshilfe bei der Polizei. Und wir vermuten ja, dass die Polizei durch den Aufruf zur Blockade irgendwie sich auch neu sortieren musste. Weil sie ja, ich meine, es war ja echt ein Einsatz wie, weiß ich nicht, als ob sonst was ist. Ne? Ich meine, der Staat hat hier schon gezeigt, dass die Eigentümerinteressen geschützt werden, an was wolle und wie teuer auch immer. Ne? Ich meine, der kostete mehrere hunderttausend. Der Einsatz mit Hubschrauber und was weiß ich, da ist ganz klar, auf welcher Seite der Staat steht. Ne?
Ja, genau, das wollte ich auch nochmal vielleicht darauf zurückkommen, dass, also das hatten wir am Anfang der Sendung ein bisschen gehört, in dieser Ton von der Video, dass da also sehr viel Polizei war und auch mit Pfefferspray und also sehr viel Mittel da eingesetzt worden sind und es gab auch einen Hubschrauber anscheinend.
Ja.
Und ja, also das war schon sehr, sehr viel Aufwand von dem Staat, um das
diese. Also krass finde ich nach wie vor. Ich finde es nach wie vor krass. Also ich meine, gut, wir hätten jetzt ehrlich gedacht, die Polizei versucht natürlich einen nach dem anderen wegzutragen und das dauert dann 5 Stunden. Ein bisschen haben wir natürlich gehofft nach der Erfahrung im Oktober, vielleicht gehen sie auch wieder, weil das ist irgendwie nicht verhältnismäßig. Aber dass das so ein Einsatz wird, als ob man, ich weiß gar nicht, was da angemessen wäre jetzt als Ereignis, fällt mir gerade gar nichts ein. Aber ich meine, mit Hubschrauber und was weiß ich alles, auch mit dem Pfefferspray, das war schon ohne Ankündigung früh auch gleich und so. Ne? Und dann auch noch die List, sie in Polizeikleidung zu verkleiden und über den Hintereingang, damit haben wir echt nicht gerechnet, weil wir dachten, das lässt der Staat nicht zu. Das sind ja unsere Methoden, klandestin verkleidet als Clown, irgendwo unterhuscheln. Ne? Und dann in Berlin gibt es ewig die Diskussion, dass die Polizei als kenntlich sein muss mit einer Nummer oder einem Namen, damit man, wenn der Polizist was macht, was nicht rechtens ist, auch sagen kann, die Nummer oder der war's. Die hatte eine Jacke an mit einer Nummer drauf. Also da wird auch diese Identität der Polizei völlig ad absurdum geführt. Ich meine, das sollten wir mal machen, was? Eine Polizeikluft ansehen und, keine Ahnung, beim Bundeskanzleramt reinmarschieren und sagen, ich will mal mit Frau Merkel sprechen. Ne? Würden wir doch als Terroristen sofort abgeführt. Und die Gerichtsvollzieherin marschiert da, Stacheldraht aufgeschnitten, mit Polizeiuniform und Nummer drauf. Also die Polizei hat gesagt, das war eine kluge List. Na, ich weiß nicht, wie ich das bezeichnen soll.
Sie sind erstmal sprachlos.
Ja, da würde ich nur sagen, da verdrehen sich ja schon die Rollen. Wir friedlich, von uns geht keine Eskalation aus, war der Aktionskonsens. Wir sitzen da wie die Deppen, sage ich mal, und die Bullen verkleiden die Gerichtsvollzieher. Bullen ist übrigens gerichtlich kein Schimpfwort, ne? Das ist durchprozessiert, kann man hier sagen.
Auch Herr Oberförster.
Genau. Jedenfalls sitzen wir da ganz friedlich, ziviler Ungehorsam, und die machen eine Taktik und bemächtigen sich einer Uniform. Das ist strafbar, wirklich. Als Clownsarmee hat man immer das Gerichtsurteil mit, falls nicht erkannt wird, dass es eine Clownsarmee ist. Das erkennt man natürlich wegen der roten Nase. Ne? Aber die verkleidet sich einfach und wird da über den Hintereingang, über Maschendraht und was weiß ich. Also irgendwie tauschen wir gerade die Rollen, die Polizei und wir, wa?
Und vielleicht, wenn wir schon bei den Bullen sind und so, was gab es noch für Repressionen? Also gab es auch Leute, die da verhaftet worden sind?
Ja. Also danach gab es ja eine Sponti. Wir hatten eigentlich gedacht, wir machen eine Demo mit der Energie danach und melden die an. Aber es war ja auch so viel wirklich Stress durch die Bullen, dass auf einmal die Energie einfach eine Sponti war und die ging ja auch ziemlich kräftig los. Und wir haben ja sofort an die Repressionsarbeit gemacht und waren dann auch in der Gefangenensammelstelle und so, waren darauf ja auch ein bisschen vorbereitet. Und da habe ich einfach so Sachen gehört. Ein junger Mann wurde echt mit mehreren Bullen zusammengeschlagen. Der ist immer noch im Krankenhaus übrigens. Und seine Freundin wollte ihm zur Hilfe kommen und ist mit Pfefferspray attackiert worden. Und eine unbeteiligte Frau hat sie dann genommen. Die sind in die Apotheke gegangen und die Polizei kam bis in die Apotheke, hat die Frau, die gerade unter Pfefferspray-Eindruck war, aus der Polizei verhaftet. Und die einfach nur ihr helfen wollte, hat sich um sie geklammert und gesagt, das könnt ihr nicht machen. Und wurde auch gleich noch verhaftet, ja. Also so wirklich krude Geschichten. Auch so Leute, die mit Pfefferspray attackiert wurden und wo die Bullen auf den zuliefen und der gehört hatte, wie die sagten, so mal, jetzt machen wir dich platt und so. Also da war richtig Aggro-Stimmung auch und nochmal so freiwildmäßig. Es gab 18 Festnahmen. Auch wegen Landfriedensbruch und selbst wegen Verdacht auf Straftat. Ich weiß gar nicht, warum man da festgenommen werden kann, wenn nur ein Verdacht ist, ein Ermittlungsverfahren, aber Festnahmen. Und einer, wie gesagt, ist sogar noch im Krankenhaus und dramatisch. Wobei für die Energie, die Polizei aufgewendet hat, auch bei der Sponti, ist es vielleicht noch vergleichsweise wenig. Und wir haben auf alle Fälle eine Antirepressionsgruppe und da wird sich gekümmert und da bleibt keiner allein.
Okay. Vielleicht
ein bisschen Musik?
Ja, um wieder ein bisschen Stimmung vielleicht zu kommen.
Ja, also du hast bevor gesagt, dass die Eltern von dieser Familie sind als Leiharbeiter, sagt man auf Deutsch?
Gastarbeiter,
gekommen und müssten in Kreuzberg wohnen. Also ich habe ein Lied, das ich echt gern mag, von Renaud, das heißt Rouge Gorge, und das geht um die Geschichte von, wie die Proletariat wurden raus von der Zentrum von Paris, so, was ist der Verb?
Verdrängt.
Verdrängt.
Und das war schon lange her, also in Paris. Das ist schon lange her
passiert. Ich sage kein Datum, damit ich...
Ich war nicht geboren.
Genau.
Prolo ordinaire, peuple de Paris, rouge-gorge et fier d'être né ici. Quartier populaire, bistros et bougnats, et marché couvert, rue des enfants rois. Rouge-gorge doit son surnom bizarre à sa jolie voix et à son foulard. Rouge son foulard, autour de son cou, rouge sa mémoire à jamais debout. Rouge-gorge chante le temps des cerises dans les rues vivantes lorsqu'un jour arrive le temps des noyaux et des bulldozers et des vrais salauds en costume clair. Quelques sous-ministres attachés caisse et mine sinistre, l'âme versaillaise décrète trop vieux dans ce quartier-là. Il foutra le feu si le vieux s'en va pas. Raser la maison, détruit l'atelier, des cages en béton les ont remplacées. Adieu réverbères, ampoules au plafond, bonjour la lumière des tristes néons. Chasser les prolos et chasser la vie, parkings et bureaux ont bouffé Paris. Les petites gens sont les gens sérieux, iront gentiment peupler les banlieues. Chante Rouge-gorge, le temps des cerises, Savigny sur Orge paraîtra moins grise. Chante aussi Paname que les assassins ont livré aux flammes sans brûler leurs mains. Chante la mémoire que Douaneau préserve de Paris le soir d'avant qu'elle crève. Chante la bâtarde Paris la soumise que Douaneau regarde et qui agonise.
Ja, also das war gerade Renaud, Rouge-Gorge. Und ja, wir sind immer noch beim Thema Zwangsräumung und sprechen über, was letzte Donnerstag in Kreuzberg passiert ist, in der Lausitzer Straße. Also die ganze Mobilisierung von Menschen, um die Zwangsräumung zu verhindern. Und wir, vor der Musik haben wir viel von den Bullen und der Repression und auch die Leute, die gefangen worden sind oder Pfefferspray gekriegt haben. Aber vielleicht können wir auch nochmal gucken, wie ist es eigentlich dazu gekommen, dass so viele Leute waren? Was ist eigentlich, also über die Mobilisierung auch ein bisschen sprechen und was ist alles da gelaufen eigentlich? Weil es gab die Blockade, aber es gab auch viel verschiedene Sachen und das, ja. Es hat bestimmt auch lange gedauert, bis sowas zustande kommt. So.
Ja, da war auch jetzt nicht so die Idee, 5 Wochen vorher, wir machen da mal eine Blockade. Im Gegenteil, das hat sich eigentlich alles so entwickelt. Das Erste ist ja schon, dass auch die Familie da sehr viel Solidarität im Haus und in der Nachbarschaft bekommen hat. Also auch viele Nachbarinnen fanden das ungerecht. Und dann war eigentlich so das Nächste, okay, wir können es vielleicht nicht verhindern, aber wir versuchen es und wir rufen zur Solidarität aus, weil wir selbst solidarisch sind. Also wir wollten eigentlich das Gefühl auch teilen mit anderen, aus der Ohnmacht herauszukommen. Und die Familie hat ja auch selber, sie war Bestandteil unseres Bündnisses, zu jedem Zeitpunkt auch gesagt, was sie möchte. Und sie wollte auch diesen Zwangsräumung öffentlich machen und politisch sozusagen politisieren. Und dann haben wir eigentlich nur so Ideen gehabt, natürlich Mobilisierung, Flyer. Wir haben auch Pressekonferenzen gegeben, um den Fall vorzustellen, zum Beispiel, warum wir das machen. Wir waren immer ganz ehrlich und ganz transparent. Und dann hat es sich auch so ergeben. Und im Nachhinein muss man sagen, das war toll, dass wir da so ein großes Bündnis sind, weil viele andere hatten Ideen, ne? Zum Beispiel sowas wie Fokus. Ne? Also wir waren gut versorgt. Aber auch wir hatten so Nachbarschaftsversammlungen, ne? Oder auch Schulflyer zum Beispiel. Ne? Also vor Schulen ist man gegangen und hat geflyert, früh vor dem Unterricht, um zu informieren um die Zwangsräumung und auch das zu erklären. Oder es gab einen Brief an alle Schlosser in Berlin, warum wir finden, dass man da nicht mitmachen sollte. Und es gab so viele Angebote dadurch. Wir hatten zum Beispiel einen Live-Ticker. Ne? Das hat natürlich eine Gruppe gemacht, die Erfahrung macht und die gesagt hat, na, habt ihr Lust, dass wir einen Live-Ticker machen? Da fanden wir dann natürlich großartig. Wir hatten einen Livestream, weil spanische Initiativen Lust hatten, das zu verfolgen. Und jemand sagte, ja gut, ich mach das. Und es gab natürlich eine richtige Struktur, weil wir schon dachten, dass diese Berliner Gitter die Straße absperren, dass auch vor den Gittern Leute sind mit einer Flustertüte und dass so ein bisschen sozusagen auch vielleicht öffentlich öffentlich machen, was da passiert. Und es gab zum Schluss ja eine Schlafbörse, auch direkt in der Straße. Viele Nachbarinnen haben gesagt, gut, wenn ihr schon die Nacht sein wollt, ihr könnt hochkommen. Und die Leute wurden dann noch bewirtet und man hat noch die halbe Nacht erzählt und so. Also es gab eine richtig große Infrastruktur für die Blockade und es verdichtete sich dann immer mehr, dass man gesagt hat, ja, wir wollen mit Entschlossenheit uns dagegen stellen.
Die Leute, also ich komme wieder zurück auf diese Touren, die wir ja ganz am Anfang gehört haben und am Ende kommt es eigentlich, fängt gerade nur den Kampf gegen Zwangsräumung und überhaupt gegen, was gerade läuft in Berlin mit den Mieten und so weiter und vielleicht ja, wie geht's jetzt weiter oder was
Ja, da waren wir ja jetzt danach natürlich auch ein bisschen traurig, dass es dann doch so passiert ist. Aber ich meine, Ali hat sofort gesagt, der Kampf geht erst los. Und es ist auch mit Sami, über den ich ja schon erzählt habe, vom Cottbuser Tor. Und selbst die Familie in der Lübbi, die Lübner Straße, wo die Eltern sehr alt sind, aber die Tochter, die haben auch bei unserer Warm-up-Demo eine Woche vorher Redebeiträge gehabt. Und da hat man gemerkt, wie so ein Prozess des Bündnisses die Leute auch politisiert, wie sie immer stärker werden. Weil als ob so diese eigene Ohnmacht und auch der Zweifel, ob man selber schuld ist, umschlägt in so ein Bewusstsein. Wenn die Geschichte dann auch von anderen auf einmal erzählt wird, dann ist auch der Betroffene selber auf einmal in einem anderen Film. Dann sieht er auch seine eigene Geschichte anders, ne? Und es gibt jetzt so richtig so die Idee, auch von Ali und von Seda und von Sami, ja, wir wollen unsere Geschichte auch in andere Kieze reintragen, wir wollen darüber informieren. Zwangsräumung ist eben kein Naturschicksal und schon gar nicht ein individuelles Schicksal, sondern typisch für diese Art von Gesellschaft, in der wir gerade heute leben. Und gleichzeitig haben wir natürlich, weil das Bündnis jetzt so groß und öffentlich ist, schon die ersten, die auch kommen oder die schon vorher kamen, wo wir gerade dabei sind, oh, wir wollen eigentlich nicht schon wieder eine Blockade, aber wo wir im Vorfeld was machen. Wir haben gerade eine ältere Frau aus Reinickendorf, die nächste Woche geräumt wird, wo wir gestern schon Briefe hingebracht haben zu Leuten aus dem öffentlichen Leben, die sich positiv zu diesem Hintergrund der Blockade geäußert haben. Also die nicht Stellung bezogen haben jetzt zur Machtmonopol des Staates, das nicht, aber die gesagt haben, dahinter liegt ein Problem von Armut, ein Problem von, die Gesellschaft bietet keine Möglichkeiten mehr, die steigenden Mieten, das geht so nicht weiter. Und das war unter anderem der Erzbischof Wölki. Und zu dem sind wir gegangen und haben da einen Brief übergeben, wo wir auf diesen konkreten Fall aufmerksam machen und ihn bitten, vielleicht was zu tun. Wir waren bei der Chefin der Diakonie, beim Behindertenbeauftragten. Wir waren bei allen Abgeordneten, also wir haben den Brief bei allen Abgeordneten reingelegt im Abgeordnetenhaus. Und wir waren bei Gauck, da sind wir natürlich nicht persönlich hingekommen. Und in dem Brief steht auch, was kannst du tun? Du kannst die Räumungsschutzklage vielleicht beeinflussen, indem du beim Gericht anrufst und sagst, wie du das findest. Oder auch die Eigentümerin oder auch den Sozialstadtrat. Heute waren wir beim Sozialstadtrat. Weil das ist auch eine Frau, die vom Grundsicherungsamt die Miete bekommt und die müsste gar keine Mietschulden haben. Der hat uns ehrlich gesagt mit offenen Armen empfangen. Er hatte allerdings den Brief aus dem Abgeordnetenhaus schon auf dem Schreibtisch und hat auch einen Brief geschrieben an die Eigentümerin heute sofort. Den haben wir auch schon übergeben. Also das ist natürlich auch eine Art von Protestform in einem Zeitalter, wo alles über Medien läuft. Ne? E-Mail, Telefon, ist es schon wieder eine Performance, wenn 10 Leute irgendwo persönlich hingehen, ne? Und einen Brief übergeben. Da ist man schon schockiert. Gerade sieht es ganz schlecht aus, aber gerade zeitgleich, wo wir hier am Sitzen miteinander, tagt sozusagen ein Teil des Bündnisses spontan und überlegt, ob wir da eine Blockade nächste Woche machen. Das ist noch nicht ganz spruchreif, weil die Frau ist wirklich verzweifelt und sie will einfach nur in ihrer Wohnung drin bleiben. Und normalerweise ist der Betroffene Bestandteil unseres Bündnisses und entscheidet alles mit. Jetzt ist es so kurzfristig und die Frau ist schon so verzweifelt. Aber gleichzeitig, wir sind gerade unschlüssig. Also wenn man einmal das Drama sieht, kann man auch nicht Nein sagen. Wisst ihr, das ist so, wir haben da echt gerade viel darüber diskutiert, weil wir sind auch keine Sozialarbeiter, ne? Aber das ist so, wie ich habe das Bild gebracht, Kinder brachten mir mal eine kleine Katze, obwohl ich keine Zeit hatte. Aber wenn du sie einmal im Schoß hast, behältst du sie, ne? Und so ist das ein bisschen mit diesen Dramen. Natürlich sind wir keine Sozialarbeiter, aber einmal das Drama spüren und sehen, du musst was machen, ne? Und natürlich ist die Blockade vielleicht nicht die einzige und richtige Antwort, nur wir sind auch verzweifelt. Selbst alle Würdenträger, die wir angesprochen haben, können anscheinend bei dem Prinzip von Eigentum von Wohnungen nichts machen. Und höchstwahrscheinlich werden wir zu einer Blockade aufrufen. Also achtet auf Ankündigungen.
Und wo können wir diese Ankündigungen sehen?
Also wir haben eine Webseite, Zwangsräumung verhindern, ne, da wird das ganz groß stehen. Ich glaube, wir werden eine Presseerklärung rausgeben. Warum wir so zweifeln sind, ist natürlich um diese Frau. Ne? Es ist jetzt keine Frau, die mit uns zusammen schon einen politischen Weg gegangen ist. Und unsere Bedenken sind so ein bisschen... ich kann es gerade nicht erklären, aber wisst ihr, was ich meine? Man steht dann so davor und ist ohnmächtig und vergrößert die Ohnmacht. Andererseits, die Ohnmacht hat sie natürlich auch ohne uns und sie möchte eigentlich auch, dass wir kommen. Aber eigentlich war es letzte Woche auch ziemlich krass mit der Polizei und das ist natürlich auch, da waren wir jetzt so unschlüssig, ob der Event dann nicht zu, aber ich meine, es liegt auch nicht in unserer Hand, ne, so. Mhm. Ich glaube, wir werden eine Blockade machen, ja.
Was wollte ich? Ich habe vergessen, was ich sagen. Ah ja. Und gibt's dann noch andere Sachen, die geplant sind? Also vielleicht nicht so kurzfristig, vielleicht auch oder also.
Ja, das ist ja, weil wir auch ein Aktionsbündnis sind. Wir wollen diesen Sonntag auch mal so eine Art Selbstreflexion machen. Also wir sind ja wirklich viele, ne? Aber es laufen ja auch parallel in allen Städten. Gerade ist jemand aus Wien, auch da von der Pizza Anarchia, die auch Zwangsräumungen haben und die ja sagen, oh ja, wir wollen damit auch anfangen. Ich meine, es gibt die Vernetzung ja jetzt schon nach Spanien, nach Italien, nach Griechenland natürlich. Wir würden uns gerne natürlich mehr zusammenschließen. Es läuft ja zum Teil auch schon. Ich weiß noch nicht, wo es hingeht. Andererseits, dieser Prozess gibt auch sehr viel Kraft, ne? Also so diese Blockade war schon so ein Pusher. Das ist schon so irgendwie, selbst wenn es Gefangene gab und dieser Hubschrauber und die ganze Polizeirepression. Aber irgendwie gibt's, glaube ich, ganz vielen Kraft. Und ich glaube, ich bin Bestandteil des Bündnisses und ich gehe immer zu einem Bündnistreffen und habe eine Idee. Und ich bin dann immer froh, dass die Gruppe noch klüger ist als ich. Also das, was ich damit erzählen will, das entwickelt sich als Gruppe. Ja, ich weiß nicht genau, wo es hingeht, aber ich fühle mich gerade gut mit meiner Ohnmacht und mit meinem Protestwillen gut aufgehoben. Und ich finde es auch gut, dass wir uns sofort zum konkreten Fall sofort widmen und uns gar nicht fragen, wo geht's hin. Ich glaube, es wird sich ergeben und ich glaube, wir werden unsere Kräfte auch konzentrieren und mit anderen zusammen uns weiter vernetzen.
Ich habe jetzt erstmal keine weitere Frage eigentlich. Ich weiß nicht, wie...
Also ich habe vielleicht eins, das wäre, also wenn Leute, die uns zuhören, so unterdrückt von einem Zwang Räumung sind, können sie mit der Bündnis so Kontakt nehmen?
Ja. Natürlich, klar, also wir haben jetzt keine ganz öffentlichen Pläne, sonst würden wir eine Turnhalle brauchen, aber es gibt eine Website, das läuft dann immer so, dass wir denjenigen vor dem Plenum einladen und eine kleine Gruppe hört sich das schon an und bringt das dann mit ihm zusammen ins Plenum. Aber es ist, wie gesagt, wir sind kein Aktionsplenum, was man buchen kann, um den Protest zu organisieren, sondern derjenige oder diejenige ist dann Bestandteil unseres Plenums und manche müssen das auch erst lernen. Wir hatten gerade neulich ein Feedback, wow, ihr seid so demokratisch, allein das ist schon ein Wert, aber das heißt auch, es ist keine Konsumentenhaltung. Ne? So, man kann nicht hingehen und sagen, macht mal, aber ich habe eigentlich Angst. Also wir machen nur so viel, wie der Betroffene auch möchte, natürlich. Also das ist auch ganz klar. Aber man ist dann Bestandteil in einem Bündnis und ich sag mal, das klappt auch, weil ne, alle bleiben auch da, obwohl dann jetzt sozusagen ihr Fall verhandelt oder geräumt ist. Ja, und natürlich hoffen wir auch, dass dieses Bündnis Kinder kriegt, weil es gibt ja auch viele Kiez-Initiativen, in die kann man auch gehen und die sind auch zum Teil ja bei uns jetzt mit gewesen. Ich könnte mir auch vorstellen, dass wir haben pro Tag ungefähr 20 Räumungen in Berlin. Es gibt wirklich sehr viele, ne? Und wir könnten uns auch vorstellen, dass diese Initiative einfach kleine Kinder kriegt. Und es ist ja wirklich schwierig, Zwangsräumungen ganz zu verhindern. Aber je mehr Leute einfach davor stehen und solidarisch sind, umso mehr wird das Problem öffentlich. Und wir hoffen schon, dass natürlich auch diese Mietsteigerungen und auch, dass der Staat so gar keine Wohnung mehr hat, Preiswerte, ne? Dass das natürlich auch weiter thematisiert wird.
Ja, ich war auch ein bisschen überrascht, weil ich dachte, ich habe erstmal gedacht, dass diese Bündnis eigentlich nur in Kreuzberg ist, aber eigentlich hast du auch so eine Sache erzählt von Pankow und Reinickendorf und ja, ich wusste nicht, dass das eigentlich für ganz Berlin ist.
Ja, bloß also Kreuzberg hat natürlich diese unglaubliche Tradition auch von Häuserkampf und Protest und deswegen traut man sich da vielleicht auch mehr. Ne? Auch Ali ist dadurch vielleicht politisierter als jemand, der woanders lebt. Aber ja, eigentlich sind wir ein stadtweites Bündnis und haben auch Gruppen aus vielen, aber es ist schon mehr natürlich Kreuzberg, Neukölln, da geht die Post ab. Aber mir ist gerade noch was eingefallen mit diesem, wenn man selber betroffen ist, Ach so, ja, nee, und natürlich, wenn man selber betroffen ist, dann gibt es natürlich auch im Vorfeld, was ich vorhin sagte, diese kleinen Aktionen, wir gehen zusammen mit dir zum Eigentümer, wir machen ein Sit-in, wir machen eine Kundgebung vor dem Eigentümer und sagen ihm, was wir davon halten. Also es ist, diese Zwangsräumung und die Blockade ist der letzte Punkt, ne?
Hätten wir vielleicht noch eine kleine...
Aber ich habe vielleicht noch... Wenn ihr auch die Frage nicht habt, aber vielleicht die Zuschauer oder Zuhörerinnen, die sich so fragen, ja, warum regeln die das nicht vorher? Es ist auch bei Ali so gewesen, es ist tatsächlich die Erfahrung, dass du keine Wohnung findest. Die Wohnung, in der du wohnst, wird, wenn du ausziehst, zum Dreifachen vermietet und dementsprechend, es gibt für Kosten zu den Sätzen von Hartz IV oder Grundsicherung, es gibt definitiv keine Wohnung mehr und nur deshalb nehmen die Zwangsräumungen so zu, ne? Weil es so chancenlos ist. Ja.
Ich glaube, das können da, also da können viele die Erfahrung machen, ohne zwangsgeräumt zu werden. Oder?
Ja.
ja, ich dachte, vielleicht hast du noch ein Musik,
also,
das du uns vorschlagen könntest.
Ja, ich kann so ein bisschen Musik. Also es gibt etwas, dass wenn man seine Wohnung verliert, wird man ziemlich oft so obdachlos. Und ich habe ein Lied dazu. Okay, das ist ein schlechter Übergang. Egal. La Java du Caniveau, es ist ein Lied von Les Escrocs und das geht um jemanden, der ein ganz normales Leben hatte und plötzlich seine Arbeit verliert und dann sein Dach auch.
Voici l'histoire bien ordinaire qui m'est arrivée cet hiver. Cette histoire, c'est un peu la vôtre, car elle n'arrive pas qu'aux autres. Un jour, le grand patron m'a dit: vous passerez me voir à mon bureau, monsieur machin, on vous remercie. Et j'ai jamais retrouvé de boulot. Une compression de personnel fut mon dernier cadeau de Noël. Alors tout s'est accéléré, mon existence a basculé. Depuis j'habite rue de nulle part, comme ça, ça m'est tombé dessus. Certains choisissent d'être clochard, moi j'ai pas choisi d'être à la rue. Ça s'est passé en moins de 6 mois, avant je vivais comme toi. Maintenant je dors dans un caniveau, avec mes sacs et mon manteau. Les règles du grand capital m'ont tout volé, même le vital, le nécessaire avant l'envie. Ma vie est devenue la survie. Ma maison, c'est un carton d'emballage Ikea. C'est là que je bossais comme un con, avant qu'ils aient plus besoin de moi. J'ai faim marqué sur un panneau, je fais le mendiant dans le métro. Ça fait bizarre, je vous assure, plus voir les gens mais leurs chaussures. Et croyez pas que ça m'amuse de devoir faire mon petit numéro. Du messieurs, dames, je m'excuse, une pièce ou un ticket resto. Ça s'est passé en moins de 6 mois, avant je vivais comme toi. Maintenant je dors dans un caniveau, avec mes sacs et mon manteau. Les grandes vacances toute l'année, et les joies du camping forcé. Je vous le souhaite pas mais méfiez-vous, un jour ça tombera peut-être sur vous. Peut-être qu'un jour ce sera votre tour, d'aller crever au pied des tours. L'œil ébloui par la lumière des grands fabricants de misère. Les belles multinationales qui font des pauvres et des maudits. Des millions de gens qui crèvent la dalle pour la cinglerie du profit. Et quand arrivera l'euro, vous n'en verrez pas la couleur. Ce sera les mêmes qu'en auront trop. Messieurs, mesdames, à votre bon cœur. Ça s'est passé en moins de 6 mois, avant je vivais comme toi. Maintenant je dors dans un caniveau, avec mes sacs et mon manteau. Alors vous vivrez l'aventure, que vivent les nouveaux clodos. Car dans la rue, la vie est dure, la rue ça fait pas de cadeaux. Assis sur le banc de touche, non, vous n'aurez pas le choix. On vous mènera de force à la douche, que vous soyez sale ou pas. Pour conserver bonne apparence, vous vous raserez tous les matins. Mais les jours de grande affamance, vous volerez les grands magasins. Un feu rouge pour 10 francs, à des gens tous indifférents. Vous serez vendeur du lampadaire, l'hebdomadaire de la galère. Ça s'est passé en moins de 6 mois. Avant je vivais comme toi. Maintenant je dors dans un caniveau avec mes sacs et mon manteau. Oui mais je sais qu'un jour viendra, un jour le vase débordera, les pauvres on se réunira. Voilà ce qui arrivera en ayant marre d'être cocu, tous les exclus de la galette. On viendra reprendre notre dû, cette fois c'est vous qui aurez les miettes. Comme il n'y aura pas d'autre solution, on refera la révolution. Des millions de pauvres dans la rue, ça peut vous refoutre un beau chahut. Et on s'en ira pique-niquer sur les belles pelouses de l'Élysée. Et ce jour-là, planquer l'artiche, il fera pas bon être trop riche. Ça s'est passé en moins de 6 mois, avant je vivais comme toi. Maintenant je dors dans un caniveau, avec mes sacs et mon manteau. Les grandes vacances toute l'année, et les joies du camping forcé. Je vous le souhaite pas, mais méfiez-vous, un jour ça tombera peut-être sur vous.
Also.
Ja. Das war Les Escrocs, La Java du Caniveau. Und ja, am Ende sagt, wenn es wird so viel, also Millionen von armen Leuten auf der Straße, wir werden die Revolution machen müssen. Und wir werden auf die schöne Wiese von der Élysée, also wo der französische Präsident sitzt, eine schöne Picknick machen und ihr kriegt die.
Und das wird Krümel. Dann nicht gut sein, reich zu sein. Dann. Ja, wir kommen jetzt zum Schluss von unserer Sendung. Ja, vielleicht, Mascha, willst du noch kurz ein Schlusswort sagen oder vielleicht ein bisschen, wo dieses ganze Bündnis gegen Zwangsräumungen, diese ganze Aktion und Energie und Mobilisierung, die dahinter steht, wo soll das irgendwie vielleicht hinführen oder was? Das ist die Gedanke vielleicht da auch.
Ja, das fragen ja doch viele in diesen Tagen, gerade vielleicht auch Leute, die von Zwangsräumung nicht so betroffen sind, weil sie auch einen Job haben und ihre Miete zahlen können. Das verstehe ich dann auch, weil es gibt ja schon sowas wie einen Rechtsstaat und es gibt auch die Unabhängigkeit von Gerichten natürlich, wobei nicht alles, was legal in diesem Staat ist, ist auch gerecht. Und ich glaube, das, was wir da sozusagen anbieten, ist eigentlich so was ganz Einfaches. Das ist die Solidarität mit jemandem, der in einer Notsituation ist. Und das ist einfach ein gutes Gefühl. Und ich glaube, so, es ist so was Einfaches wie, wer die Wahrheit erkennt, hat die Kraft aufzustehen. Und es gibt uns eben auch sehr viel Kraft, solidarisch zu sein. Und gerade in Kreuzberg haben wir da auch sehr viel zu verteidigen, weil da sind diese Netzwerkstrukturen, diese Nachbarschaftsbeziehungen. Da ist ein Leben ohne Geld möglich, ohne Status. Und aus meiner persönlichen Sicht ist das auch eine echte Alternative zu dem, was auch jetzt sozusagen dieser Turbokapitalismus, der Entfesselte, gerade so anbietet. Da ist ja, man ist ja alles voller Skandale. Man sieht einfach, dass diese Art von Organisierung der Gesellschaft nicht gut gehen kann. Und ich glaube, wir weben da schon so kleine Fäden in die Gesellschaft durch Beziehungen, die eben nicht auf Geldbasis beruhen, durch Solidarität. Und wir spüren da, glaube ich, gemeinsam eine Kraft, auch gerade in so einer Blockade, die uns irgendwie den Mut gibt, weiterzumachen. Und ich meine, gerade in Frankreich, wir sind da auch verbunden natürlich mit einigen, wenn die ein Haus besetzen und die Künstler kommen und die Sans-Papiers, die haben sofort ein tolles Leben da, ne? Und ich glaube, das ist etwas, wo dann doch eine Strategie dahinter steht, die nicht von so einer großen Idee ausgeht, wo jemand sagt, wo es lang geht, sondern die tatsächlich auch in so Gruppen und Bündnissen ein Demokratieverständnis lebt, das mir selber den Mut gibt, daran zu denken, dass wir auch die nächste Hürde schaffen, dass wir auch sowas wie Mietstreiks, indirekte Enteignung der Spekulation unterbinden und dass wir einfach zu vernünftigen Lösungen mit allen kommen, auch mit denen, die jetzt noch nicht von Zwangsräumen bedroht sind. Auch in Alice Haus sind ja neue Mieter, auch die waren solidarisch. Also wir grenzen ja auch keinen aus und es ist einfach ein süßes Leben des Protestes, das nicht mit Geld aufzuwiegen ist.
Das war ein schönes Schlusswort. Ihr könnt erinnern, also das war Radio Sterni auf Pi Radio. Ihr könnt gern uns Kommentar auf radio@qsdf.org schicken oder Kommentar auf der Website von Pi Radio, piradio.de lassen. Und der Sendung ging um Zwangsräumung verhindern Bündnis.
Es wird auch dann auf unsere Podcast und dann werden wir auch den Link zu der Internetseite von dem Bündnis gegen Zwangsräumung auch darstellen.
So, wir sagen Tschüss, weil es gibt nur 1 Minute und Dann gibt es so ein bisschen, aber ein sehr bisschen von Musik von Notre-Dame-des-Landes, von die SAD. Und das erklären wir nächsten Monat. So, danke Mascha. Und
ja, war schön mit euch.
Ciao.
Tschüss.
Tschüss.
Salut.
Bitte entfernen Sie sich in alle Richtungen und gehen Sie den Bereich der Straße frei. In Kürze wird der Straßenverkehr wieder hereingenommen. Ende der Durchsage, die Zeit 20:51.
Radiosterni.qsdf.org.
Le projet d'aéroport, il n'a pas de raison d'être. Il y a un aéroport. Il y a des gens qui, dans d'autres régions qui se disent bah, pourquoi ils ne veulent pas d'aéroport. Parce qu'il y en a un déjà.
Le projet d'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, c'est un vieux projet quoi, qui date de 1967. Un projet qui veut construire une infrastructure aéroportuaire sur une zone bocagère, une zone agricole. Projet grandiose comme ça qui risque non seulement de détruire l'environnement, mais aussi détruire des cadres de vie, détruire aussi la volonté des gens de décider pour eux-mêmes.